worauf du zu achten hast bei deiner Reise als digitaler Nomade, als virtuelle Assistenz, wenn es um die Auswahl der Unterkunft geht. Ist es besser, ein Hostel zu buchen? Ist es besser, ein Apartment zu buchen? Worauf muss ich achten? Was sind die Vor- und Nachteile? Was sind meine eigenen Bedürfnisse? Genau um das geht es heute in der Folge beim Podcast Konfetti im Herz, bei der Staffel Laptop im Gepäck. Sei gespannt. Vielleicht stehst du ja schon in den Startlöchern mit deinem Gepäck und kannst es gar nicht lange mehr erwarten, jetzt loszulegen als virtuelle Assistenz, als digitaler Nomade zu reisen und musst nur noch deine Unterkunft buchen. Dann ist die Folge heute genau richtig für dich. Sei gespannt drauf und ich hoffe, du kannst dir ganz viel mitnehmen. Hallo und schön, dass du wieder da bist beim Podcast Konfetti im Herz mit der neuen Staffel Laptop im Gepäck. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute aus dem schönen Gran Canaria. Ich bin jetzt angekommen. Ich habe mir gerade meine Wohnung hier schön eingerichtet und bin jetzt seit, ich glaube, 3 Tagen jetzt hier und kann mich da wirklich dran gewöhnen, dieses tolle Wetter die ganze Zeit vor der Tür zu haben. Ist schon ein Unterschied, wenn man aus Deutschland 16 Grad auf einmal bei 30 Grad in Gran Canaria wieder ist. Und ich dachte mir, ich rede heute mit euch mal über das Thema, wenn ich auf Reisen bin als virtuelle Assistenz, was für eine Unterkunft suche ich mir denn? Ist es besser, in einem Hostel unterzukommen oder ist es besser, sich ein Apartment zu buchen? Hotel gibt es natürlich auch noch. Was ist da für mich die beste Wahl? Worauf sollte ich da achten? Genau diese Themen, dachte ich, spreche ich heute mal an. Ich war jetzt viel auf Reisen das letzte Jahr über. Und in Mexiko hast du natürlich noch die besondere Herausforderung mit der Zeitverschiebung. So, das heißt, für euch ist es eigentlich immer erstmal wichtig, auch zu wissen, wo möchte ich denn hinreisen? Muss ich zur Zeit wie in Deutschland oder in Europa arbeiten? Bin ich komplett zeitunabhängig unterwegs und habe gar nicht die Herausforderung, dass die Zeit eine Rolle spielt? Oder muss ich mich da vielleicht dann nach europäischen Zeiten, deutschen Zeiten richten, was ja natürlich dann auch einen Einfluss hat, wann ihr aufsteht? In Mexiko war es so, dass ich immer so 6 bis 7 Stunden Zeitdifferenz hatte, was dann natürlich schon für mich eine Herausforderung war, weil das für mich hieß, 8 Uhr morgens in Deutschland war für mich in Mexiko 1 bzw. 2 Uhr morgens. Hing ein bisschen davon ab, ob gerade Sommer, oder Winterzeit ist. Und in Mexiko selbst hat man auch verschiedene Zeitzonen, wo man dann ein bisschen gucken muss, wie ist da meine Zeit. So, ich habe eigentlich durchweg hatten wir entweder Hostel oder Apartment gebucht. Hing immer ein bisschen davon ab, welcher Zeitraum gerade war. Manchmal war es finanziell einfach wesentlich attraktiver, in einem Hostel unterzukommen. Gerade so zur Weihnachtszeit, wo das Land ja auch wirklich voll mit Touristen ist. Da steigen dann auch extrem die Preise für Unterkünfte in Apartment und Hotel sowieso. Es ist halt die Frage, was man für ein Budget hat, was man monatlich oder auch täglich ausgeben möchte. Und wir wollten unser Geld nicht komplett nur für eine Unterkunft ausgeben. Natürlich wollten wir es schön haben, sodass wir in Ruhe arbeiten können. Aber uns war es dann halt auch wichtig, Geld zu haben, wenn wir was unternehmen wollen, wenn wir mal was essen gehen wollen, sodass nicht alles nur für die Unterkunft drauf geht. So, ich würde sagen, Hotel, Hostel, Apartment, ich würde mir jetzt eher die Aspekte Hostel und Apartment anschauen, weil das eher die Locations sind, wo wir auch unterwegs sind, haben beide verschiedene Vor- und Nachteile. Wie gesagt, der Zeitfaktor hat bei mir eine wesentliche Rolle gespielt. Im Hostel hat man halt den Nachteil, dass man sich ja in der Regel, es gibt dort auch Einzel- und Doppelzimmer, aber meistens schläft man ja in einem Mehrbettzimmer. Was grundsätzlich erstmal nicht schlecht ist, was aber mit deiner Arbeitszeit schon manchmal ein bisschen schwierig sein kann. Wenn ihr ein Hostel euch buchen solltet, würde ich euch empfehlen, schaut, dass das Hostel ein Coworking Space hat. Also ein Bereich, wo man sich zurückziehen kann zum Arbeiten, was vielleicht auch extra fürs Arbeiten ausgelegt ist. Das haben wirklich viele Hostels. Und dann ist das ein kleineres Problem, weil dann kann man ja wirklich sagen, so, ich ziehe mich für meine Arbeitszeiten in diesen Coworking-Bereich zurück und dann habe ich meine Ruhe. Da sind dann auch andere, die dann am Arbeiten sind und dann funktioniert das auch ganz gut. Es funktioniert vor allen Dingen dann sehr gut, wenn du zeitunabhängig arbeitest und nicht nach deutschen Zeiten oder europäischen Zeiten dich richten musst, wenn du in einem lateinamerikanischen Land unterwegs bist. Davon mal abgesehen, Mexiko hatten diese Coworking-Bereiche immer Tag und Nacht geöffnet. Also man konnte sich da jederzeit hinsetzen, was eigentlich einen sehr großen Vorteil gibt. Vorteile an einem Hostel sind, wenn man in einem Hostel unterwegs ist, in einem fremden Land, wo man niemanden kennt, wo man neue Kulturen entwickeln, also kennenlernen möchte, wo man vielleicht neue Freundschaften entwickeln möchte, ein neues Netzwerk sich schaffen möchte, ist ein Hostel wirklich ideal. Also man kommt halt an, man lernt schnell Leute kennen, man lernt vor allen Dingen schnell Menschen kennen, die gleichgesinnt sind, die wie man selbst auf Reisen ist, die ein kleines Budget vielleicht auch haben, die Menschen kennenlernen wollen, die vielleicht auch alleine reisen, die genau wie ich digitaler Nomade, virtuelle Assistenz sind. Man kann sich austauschen, man kann schauen, oh, wie machen die anderen das? Was gibt's da für Möglichkeiten? Man kann sich zusammenfinden, man kann zusammen was essen gehen, man kann zusammen Aktivitäten unternehmen. Ganz oft gibt's dann auch die Rooftops, also die Dachterrassen oder einen Außenbereich, wo es dann wirklich schöne Dinge gemeinsam gemacht werden können. Da gibt's dann Liegen, wo man sich hinlegen kann. Meistens gibt's sogar auch einen Pool, zumindest in Mexiko. Man hat dann dort auch schon mal einen Billardtisch, man hat einen Sportbereich, man hat eine Bar, man hat einen Basketballplatz. Also es hängt immer ein bisschen vom Hostel ab, aber da gibt es schon wirklich tolle Sachen und kann wirklich schnell Kontakte knüpfen. Was ich persönlich wirklich einen tollen Future finde, wenn ich in einem Land bin, wo ich noch nicht vorher war, um erstmal Leute zu treffen, um erstmal Kontakte zu knüpfen. Man muss ja auch nicht die ganze Zeit im Hostel bleiben. Man kann ja auch sagen, hey, je nachdem, wie lange ich jetzt an einem Ort bleibe, wenn man jetzt nicht die ganze Zeit nur hin und her reist, sondern sagt, wir sind jetzt in Cancun oder in Playa del Carmen, so die erste Woche gehe ich jetzt mal in einem Hostel, um erstmal Leute kennenzulernen, die vielleicht auch einen Monat oder 2 Monate bleiben. Und dann kann ich immer noch sagen, nach einer Woche, ich gehe jetzt in einem Apartment, habe dann aber schon ein paar Kontakte geknüpft, die vielleicht auch ein bisschen länger an dem Ort sind, mit denen man sich dann auch treffen kann, mit dem man zusammen Dinge unternehmen kann. Das ist beim Apartment natürlich ein großer Nachteil. Man ist meistens isoliert. Man lernt nicht so schnell neue Leute kennen, es sei denn, man geht draußen dann auch direkt auf Menschen zu. Aber ansonsten hat man da sehr viel Privatsphäre und erstmal nicht die Möglichkeit, Menschen kennenzulernen. So, genau, das ist der große Vorteil bei den Hostels, dass man wirklich schnell Kontakte knüpfen kann, tolle Geschichten hört, tolle Menschen kennenlernt. Ich hatte wirklich immer eine sehr, sehr schöne Zeit im Hostel. Ich habe auch vorwiegend fast nur gute Erfahrungen im Hostel gemacht. Natürlich gibt es auch Hostels, die nicht so sauber sind, ne? Die vielleicht, wo die Mitbewohner im Zimmer vielleicht auch mal lauter sind. Da würde ich ein bisschen auch bei der Auswahl drauf achten. Bin ich in einem Hostel, was ein reines Party-Hostel ist, oder bin ich in einem Hostel, was auch auf Coworking ausgelegt ist? Da muss man ein bisschen differenzieren. Wenn ich jetzt natürlich ein Party-Hostel buche, kann es natürlich auch sein, dass es in diesem Hostel relativ laut ist und dass man dann auch gar nicht zu diesen Erholungsphasen so gut kommt, wie als wenn ich jetzt ein normales Hostel buche, wo nicht explizit auf die Party Wert gelegt wird. Ich war auch in Mexiko in einem Party-Hostel, aber man muss sagen, bei diesem Hostel, das war in Cancun, war das schön. Die Party hat sich wirklich hauptsächlich auf den Rooftop abgespielt. Und mein Zimmer war tatsächlich im Erdgeschoss, das heißt nicht ganz oben im Dachgeschoss. Und da hat man nicht sehr viel davon mitbekommen. Das heißt, wenn man schlafen wollte, ist man schlafen gegangen. Und in der Regel ist meine Erfahrung, dass die Mitbewohner auch rücksichtsvoll sind. Weil alle sind in einem Hostelzimmer. Ich war meistens in 8 bis 12 Personenzimmern. Und manche sind so toll ausgestattet, die haben dann sogar noch einen Vorhang vorm Bett, sodass man ein bisschen Privatsphäre hat. Und die nehmen dann auch Rücksicht. Ne? Die versuchen dann nachts vielleicht nicht die volle Beleuchtung anzumachen, sondern vielleicht nur mit einer kleinen Beleuchtung zurechtzukommen und auch leise zu sein. Ist natürlich keine Garantie, dass das überall so ist, aber meine Erfahrung in den ganzen Hostels, die ich das letzte Jahr besucht habe, ist die, dass die meisten schon Rücksicht nehmen. Ich habe aber auch schon mal in Kroatien 3 Nächte in einem Hostel geschlafen. Da war das absolut nicht der Fall. Da war wirklich rund um die Uhr Party in dem Zimmer, Lautstärke. Da war Erholung nicht wirklich gegeben. Deswegen mein Tipp an dieser Stelle, nehmt euch immer Ohrstöpsel mit, sodass ihr wirklich euch ein bisschen abschotten könnt und nicht immer den ganzen Lärm dann unbedingt mitbekommt. Und was auch ein guter Tipp ist, nicht alle Betten haben Vorhänge in Hostels, dass ihr vielleicht euch eine Schlafmaske zulegt, dass ihr zumindest so, dass vor den Augen alles dunkel ist und ihr euch wirklich ein bisschen zur Ruhe kommen könnt und zurückziehen könnt. Genau. Was ich persönlich als Nachteil im Hostel sehe, wir hatten ja die Herausforderung, dass wir diese Zeitverschiebung hatten. Das heißt, um 1 Uhr morgens beziehungsweise 2 Uhr morgens hat eigentlich mein Arbeitstag begonnen. Mein Arbeitstag hat in dem Sinne begonnen, dass ich eine telefonische Rufbereitschaft hatte ab 8 Uhr morgens Deutschland. Und das war bei mir 1 beziehungsweise 2 Uhr morgens in Mexiko. So, wenn man jetzt in einem Hostel ist, schlafen ja in der Regel mehrere Personen im gleichen Zimmer wie du. Und wenn jetzt permanent mein Telefon klingelt, ab 1 bis 2 Uhr morgens, finde ich persönlich das sehr rücksichtslos den anderen Mitbewohnern gegenüber und war mir dann auch unangenehm. Also ich habe dann wirklich versucht, entweder dann wach zu sein und dann bin ich in den Coworking-Bereich gegangen und habe dann dort gearbeitet. Oder ich habe mein Handy auf Vibrationsmodus gemacht und habe dann aber nur ganz leicht geschlafen und bin dann jedes Mal aus dem Zimmer rausgegangen, um dann halt diese Telefonate anzunehmen. Das ist auf Dauer ganz schön anstrengend. Das ist auch nicht gerade so gut für den eigenen Schlaf. Da muss man halt sehen, wie man sich für sich die beste Lösung findet. Da finde ich, hat ein Apartment einen wesentlich größeren Vorteil. Im Apartment habe ich den Vorteil, ich bin alleine. Oder ich teile mir eine Wohnung und habe aber ein eigenes Schlafzimmer und kann dann arbeiten, wann und wie ich möchte. Dann kann ich mein Handy laut machen und bin da komplett frei von dem, was Menschen um mich herum machen, weil im Apartment bin ich alleine. Da kann ich frei walten und da bin ich viel unabhängiger. Im Hostel ist man immer ein bisschen daran gebunden, dass man Rücksicht nimmt, auch auf die anderen Menschen, die mit einem ein Zimmer teilen und da mit einem zusammen dann quasi leben. Und was ich auch herausfordernd finde, betrifft nicht alle Hostels. In der Regel hat man eine Gemeinschaftsküche, wo dann Kühlschränke zur Verfügung gestellt werden, wo man seine Lebensmittel oder auch Getränke unterbringen kann, die man dann beschriftet und auch mit Datum dokumentiert, dass man auch genau weiß, ah, das ist jetzt noch nicht so lange da drin, nicht, dass es nicht schlecht wird. Und dann teilt man sich eine Küche. So. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass unsere Lebensmittel zum Teil geklaut wurden. Also wir haben die dann in diesen Kühlschränken untergebracht. Aber entweder hat dann die Hälfte gefehlt, weil dann irgendwer sich bedient hat, oder es wurde komplett entwendet. Manchmal war auch alles da. Es ist nicht überall so. Aber in manchen Hostels ist es dann auch so, dass sich Menschen an deinen Einkäufen bedienen. Sprich, wir haben irgendwann nicht mehr so viel auf Vorrat gekauft, sondern wirklich nur das, was wir benutzt haben, so dass wir dann auch was von unseren Lebensmitteln hatten, weil uns bringen die schönsten Lebensmittel nichts, wenn sie am Ende nicht mehr da sind. Und die Hygiene in der Küche ist auch nicht überall einwandfrei. Wir hatten schon Hostels, also es gibt Hostels, die haben eine Küche, wo man kochen kann mit Herd, mit allem, was das Herz begehrt, Backofen und so weiter. Manche haben auch nur eine Mikrowelle und gar keinen Herd. So, und da wollen natürlich dann auch viele kochen. Entweder hat man dann dort mit Wartezeiten zu tun, weil dann gerade vielleicht parallel einige kochen wollen, weil normalerweise essen ja alle so zu einer ähnlichen Zeit. Oder die waren nicht so sauber, dass man sich überlegt hat, möchte ich da jetzt kochen oder möchte ich da nicht kochen? Das ist dann halt manchmal eine Herausforderung. Oder geht man dann auswärts essen? So, das ist dann die Frage, die man sich stellt. Und wenn ich mir aber überlege, dass ich dann immer auswärts essen gehen würde, dann ist ein Hostel im Vergleich mit einem Apartment auch nicht mehr so günstig. Da muss man halt abwägen. Bin ich jemand, der grundsätzlich auch lieber kocht, oder bin ich jemand, der eh immer auswärts essen geht? Für mich persönlich, ich gehe gerne mal essen, ich kann es mir aber nicht jeden Tag vorstellen, weil für mich jeden Tag im Restaurant essen zu gehen, ist mir irgendwann zu anstrengend. Ich möchte mich manchmal auch einfach zu Hause zurückziehen, einfach mein Essen kochen in Ruhe und nicht extra mich dann nochmal aufbrechen im Restaurant setzen. Kann eine Zeit lang sehr schön sein, aber kann auch mal anstrengend werden. Ich habe in Schottland mal 22 Tage eine Rundreise gemacht, jeden Tag an einem anderen Ort. Und ich war dort immer in entweder in Hotels, Pensionen oder Airbnb untergebracht, wo ich aber keine eigene Küche hatte, sodass ich darauf angewiesen war, immer auswärts essen zu gehen. Oder halt wirklich nur sowas wie Cornflakes oder so zu Hause essen zu können. Und mir ist das auf Dauer zu anstrengend gewesen. Ich habe am Ende gedacht, boah, ich möchte mich einfach nur zu Hause zurückziehen und mein eigenes Essen kochen. Je nachdem, welchen Land man unterwegs ist, findet man ja auch nicht immer das an Restaurants, an Essen, was man sich gerne wünscht. Von daher muss man da wirklich genau gucken, ist das etwas, was ich mir vorstellen kann oder nicht. Man kann es auch erstmal ausprobieren und sagen, so, ich buche mal für 2, 3 Nächte ein Hostel und guck mal, ob mir das gefällt. Buche mal für 3 Nächte ein Apartment und dann ziehe ich mal den Vergleich, wo fühle ich mich am wohlsten. Genau. Es gibt aber auch Küchen in Hostels, die sehr schön sein können und sehr sauber sind. Wir waren in Isla Mujeres in einem wunderschönen Hostel. Das hat uns eher daran erinnert, wie so ein Fünf-Sterne-Resort, aber mit Hostel-Charakter, weil wir dort die Mehrbettzimmer hatten und eine Gemeinschaftsküche. Und da war die Küche einwandfrei. Die war immer sauber hinterlassen worden. Nur dort war auch die Herausforderung, dass es nur 4 Kochplatten gab für alle Gäste. Und es sich dann manchmal ein bisschen gestaut hat mit dem Kochen, aber grundsätzlich hat sich dort immer alles sehr gut eingegliedert. Man hat sich dann abgesprochen mit den anderen, die dort auch sind, und dann ging das auch sehr gut. Genau, das ist ein entsprechender Vor- bzw. Nachteil, wo man sich selbst mal fragen muss, was sind meine eigenen Bedürfnisse? Das ist sowieso eine Frage, die ihr euch stellen solltet. Was sind meine Bedürfnisse in Bezug auf eine Unterkunft, wenn ich reise? Brauche ich viel Ruhe, damit ich schlafen kann, damit ich arbeiten kann? Ich lasse mich vielleicht schnell ablenken, wenn andere in der Umgebung sind. Dann ist vielleicht das Apartment die bessere Wahl. Wenn ich aber auch jemand bin, der viel Action um sich herum haben möchte, schnell Menschen kennenlernen möchte, der die Gesellschaft braucht, der auch kein Problem damit hat, wenn es mal ein bisschen lauter ist oder auch unruhiger in die Umgebung, dann ist das Hostel die bessere Wahl. Und der finanzielle Aspekt ist natürlich auch, dass man sich den einmal anschauen muss. Ein Hostel ist meistens günstiger als ein Apartment. Wobei das auch davon abhängt, reist ihr komplett alleine oder seid ihr vielleicht zu zweit oder zu dritt unterwegs? Wenn ihr zu zweit oder zu dritt unterwegs seid, könnt ihr euch natürlich auch ein größeres Apartment mieten und das dann teilen. Und dann seid ihr manchmal sogar beim gleichen Preis. Also wir haben im Schnitt in Mexiko pro Nacht, wir haben uns immer ein maximales Budget von 35 € pro Person pro Nacht gesetzt. Mehr wollten wir nicht ausgeben. Zur Weihnachtszeit ist das schwierig. Also so zu Stoßzeiten, wo Touristen da sind, muss man manchmal sein Budget ein bisschen erweitern. Aber wir haben dann halt Abstriche an anderen Tagen. Und wenn wir genau wussten, na, jetzt von Weihnachten, da wird es ein bisschen teurer, dann haben wir uns dafür entschieden, okay, wir werden nicht die ganze Zeit in einem Apartment sein, weil das ist uns dann einfach preislich zu unattraktiv. Wir teilen das auf. Wir sind eine Zeit lang im Hostel und wir sind eine Zeit lang im Apartment und dann passt das auch. Ich persönlich bin nicht mehr gerne als 2 Wochen am Stück in einem Hostel, weil ich brauche dann zwischendurch auch mal die Ruhe, einen Rückzugsort. Mehr als 2 Wochen empfinde ich dann als anstrengend. Bis 2 Wochen ist angenehm, kann man auch durchaus mal machen. Nach 2 Wochen habe ich gerne mal ein paar Tage einen Rückzugsort und bevorzuge dann auch einfach mal ein Apartment. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ich habe auch Menschen getroffen, die in einem Hostel übernachtet haben, die ein Einzelzimmer hatten, weil die dort dann langfristig waren, haben die dann bessere Angebote bekommen von den Eigentümern. Da müsst ihr auch einfach mal sprechen. Wenn ihr seht, ihr seid langfristig irgendwo, 3 Monate, 6 Monate, je nachdem, wie eure Reise gestalten möchtet, dann könnt ihr auch mal mit dem Hotel, mit den Hosteleigentümern oder auch mit den Vermietern von Apartments sprechen. Gebe ich euch auch als Tipp mit. Ganz oft kommen sie euch mit dem Preis entgegen. Wenn ich mit einem Airbnb-Inhaber geschrieben habe und gesagt habe, hey, schau mal, ich bin einen Monat bei euch, nicht nur eine Woche, könnt ihr mir da preislich noch entgegenkommen? Die meisten sind da tatsächlich drauf eingegangen, weil sie dann, das darf man halt nicht vergessen, wenn wöchentlich gewechselt wird, der Mieter, entstehen immer Reinigungskosten. Also da wird dann eine Reinigung hingeschickt. Sie müssen die Putzkräfte bezahlen. Sie müssen neue Bettwäsche. Sie müssen alles waschen. Das entfällt natürlich, wenn ihr 4 Wochen da seid. Dann haben die nur eine Reinigung im Monat und nicht beispielsweise 4. Und dann kann man einem auch preislich noch mal ein Stückchen entgegenkommen. Das sind alles so Dinge, die muss man aber wissen, damit man das überhaupt für sich auch umsetzen kann. Genau. Was habe ich jetzt genannt? Also ich habe schon mal genannt, Vor- und Nachteile. Entsprechend möchtest du schnell ein Netzwerk knüpfen, schnell Menschen kennenlernen. Möchtest du die Gesellschaft, möchtest du die Aktivitäten um dich herum haben? Bist du zeitlich flexibel und nicht abhängig von anderen Zeitzonen? Dann ist ein Hostel eine gute Wahl. Preislich ist es attraktiv. Und dann kann man das sehr gerne machen. Oft gibt es auch so eine Hostelgruppen über WhatsApp, da kann man sich dann auch zusammenfinden und dann reinschreiben, hey, ich plane jetzt heute zum Strand zu gehen, wer hat denn Lust mit zum Strand zu kommen, wenn man halt vielleicht nicht so schnell im Gespräch mit Menschen kommt, wobei im Hostel eigentlich immer super schnell, meiner Erfahrung nach, man ins Gespräch mit den Menschen kommt. Aber es gibt immer diese Möglichkeit, dass man dann vielleicht auch zu einer Gruppe eintreten kann. Dann bieten Hostels auch ganz oft an, gemeinsame Yogakurse morgens oder abends, gemeinsame Ausflüge, wo man sich eintragen kann. Und so kann man dann auch schnell neue Menschen kennenlernen. Genau. Ja, und dann fragt euch einfach, was sind eure Bedürfnisse? Wie gesagt, Apartment hat den Vorteil, dass ihr eure Ruhe habt, dass ihr euren eigenen Reich habt. Ihr seid wirklich wesentlich unabhängiger. Ihr könnt zeitzonenabhängig sehr gut arbeiten. Und habt eure eigene Küche und es wird euch keine Lebensmittel aus dem Kühlschrank geklaut. Also das sind so Pro und Cons, die man da entsprechend sich einmal anschauen kann. Ach ja, und was natürlich auch ein Faktor noch sein kann, in Hostels teilt ihr euch die Waschräume, also Duschen und Toiletten mit anderen Menschen. Habt ihr natürlich im Apartment auch mehr Privatsphäre und habt eure eigenen Duschen und Toiletten. Wobei ich da aber auch sagen muss, im Hostel bisher war bei mir fast immer sauberer Dusch- und Toilettenbereich, dass man da auch sehr gut duschen gehen konnte. Ich würde immer Badeschlappen einpacken, damit ihr da nicht mit den nackten Füßen auf dem Boden sein müsst. Und dann würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr ein Hostel bucht, vielleicht nicht das billigste Hostel zu nehmen, sondern auch ein bisschen zu gucken, wo habe ich ein bisschen etwas Hochwertigeres. Es kommt auf eure eigenen Ansprüche an. Ich persönlich möchte gerne immer ein sauberes Hostel vorfinden. Wenn etwas sehr, 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 sehr günstig ist, kann es passieren, dass das Hostel vielleicht auch nicht so sauber ist. Und ich bin kein Fan davon, dass es dreckig ist, dass vielleicht Ungeziefer oder Kakerlaken da rumlaufen, dass da irgendwas an Ungeziefer ist. Böse Überraschungen. Stehe ich nicht so drauf im Hostel. Und das kann man vermeiden, indem man sich vorher ein bisschen mehr über das Hostel informiert. Vielleicht auch ein paar Bewertungen liest, um zu schauen, ist das gut oder ist das nicht gut. Ich kann euch da die Seite hostelworld.com empfehlen. Da findet man sehr gut Hostels. Also ich persönlich habe immer verglichen hostelworld.com. Bei Airbnb habe ich nach Wohnungen gesucht und ich bin aber auch parallel auf Booking.com gegangen, um dort auch nochmal zu vergleichen. Und dann habe ich abgewägt. Manchmal hat man bei Booking.com auch so Tagesangebote für Hostels. Da muss man ein bisschen vergleichen, Hostelworld, Booking.com, was ist günstiger. Und manchmal ist es auch gut, direkt im Hostel anzurufen oder auch im Hotel, weil ganz oft ist es so, dass die Hostels selbst einen sehr guten Tagessatz anbieten. In der Regel sind die günstiger, als wenn man direkt über Booking.com bucht. Weil Wenn man diese externen Plattformen hat, muss man bedenken, dass die Hostel und Hotels, die müssen dafür Kommission bezahlen. Und dann können sie dir nicht so gute Angebote machen, als wenn du selbst persönlich dort auftauchst oder die direkt persönlich dort anrufst. Und von daher ist es dann immer attraktiv, auch einmal dort anzurufen oder auf die Webseite des Hotels, Hostels direkt zu gehen und zu gucken, was sind denn dort die Preise? Und einfach mal nachzufragen. Genau. Ja, das sind so, glaube ich, jetzt zusammengefasst alle Punkte, die ich im Hostel und in einem Apartment als Vor- und Nachteile sehe. Schaut in, also gerade in Mexiko ist uns das aufgefallen bei Airbnb. Schaut, dass da der Strompreis schon mit drin ist. Weil wir hatten dann schon mal die Überraschung, dass dann eine Nachforderung kam und dass dann nochmal extra Strom bezahlt werden sollte, obwohl es eigentlich ein allumfassender Preis war. Da wäre ich ein bisschen achtsam. Macht euch vielleicht Fotos von den Stromzählern, wenn ihr in einem Apartment kommt und der Stromzähler frei zugänglich ist. Einfach um euch abzusichern, um zu sehen, wie viel Strom habe ich wirklich verbraucht. Dass ihr beim Check-in und beim Check-out ein Foto davon macht, einfach um zu sehen, dass ihr da nicht hinterher vielleicht noch auf böse Überraschungen stößt und einfach auch Nachweise habt für Airbnb, die euch ja dann auch helfen, wenn ihr in so eine Diskussion mit Vermietern kommen solltet. Genau. Ja. Und dann solltet ihr natürlich auch beachten, das ist auch noch so ein kleiner Hinweis, wenn ihr in Hostels unterwegs seid, ist es einfacher, mit kleinem Gepäck unterwegs zu sein. Als wir in Mexiko unterwegs waren, waren wir 6 Monate in Mexiko. Wir hatten jeweils einen großen Koffer und einen kleinen Koffer. Hostels sind nicht dafür ausgelegt, dass man immer so viel Gepäck mitnimmt. Man kriegt in der Regel ein Schließfach zugewiesen, wo man seine Sachen einschließen kann. Man braucht dafür aber auch ein Schloss meistens selbst. Also ich würde euch auch empfehlen, immer ein kleines Schloss in der Tasche zu haben. Dann müsst ihr euch vor Ort keins kaufen. Und dann könnt ihr eure Wertsachen einschließen. Im Hostel konnten wir das aber immer nur die kleinen Koffer, zumindest in Mexiko. In Kroatien habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass ich beides unterbringen konnte. Aber meistens sind die auf Rucksäcken oder kleinen Koffern ausgelegt. Und das muss euch einfach bewusst sein. Wir haben das dann so gelöst, ich hatte meinen großen Koffer, einen Zahlencode dran. Den habe ich dann im Hostel stehen lassen in meinem Zimmer. Also die Leute, die mit mir im Zimmer waren, hätten theoretisch darauf zugreifen können. Ich habe das dann halt mit dem Zahlenschloss gelöst, das dann entsprechend, Entschuldigung, mein Handy ist gerade gegangen. Ich muss mal kurz den Ton ausmachen, damit ihr hier nicht gestört werdet. Kleinen Moment. So, dass wir das dann einfach in dem Zimmer haben stehen lassen. Es kann aber immer passieren, dass man mal ein schwarzes Schaf mit im Zimmer hat, die sich dann an euren Sachen bedient. Deswegen schaut drauf, wenn ihr Gepäck habt, falls ihr wirklich wie wir mit großem Gepäck reist, dass das vielleicht ein Zahlenschloss hat, dass ihr das dann verschließen könnt oder dass ihr da auch nochmal ein Schloss für habt, damit da nicht jeder drankommt. Ansonsten würde ich im Hostel wirklich empfehlen, eher mit kleinerem Gepäck zu reisen, sodass ihr da wirklich eure Wertsachen auch gut verschließen könnt. Und ja, und im Apartment, da könnt ihr ja so viel Gepäck mitnehmen, wie ihr wollt, abhängig von eurer Airline. So allgemein, wenn ich fliege, die meisten haben auf jeden Fall im großen Koffer 20 Kilo Zulassung und im kleinen Koffer 10 Kilo, so als Leitfaden ungefähr. Manche haben auch ein bisschen mehr, es hängt immer ein bisschen davon ab. Aber wenn ihr viel reist, viel fliegt, ist immer so eine Richtlinie von 20 Kilo im großen Koffer. Damit fahrt ihr eigentlich ganz gut. Genau, das sind noch so Dinge, worauf man achten kann. Ja, und dann hoffe ich, dass ihr für eure Reise gut gewappnet seid, dass ihr euch jetzt vielleicht sogar schon aufmacht und das erste buchen könnt, ob Hostel oder Apartment. Das ist dann natürlich in eurer Wahl, nach euren Bedürfnissen. Horcht da mal tief in euch hinein, was euch entspricht. Und dann kann es losgehen mit eurer Reise. Ja, dann freue ich mich, dass ihr heute wieder dabei wart beim Konfetti im Herz mit dem Laptop im Gepäck. Ich hoffe, ihr konntet euch heute ganz viel mitnehmen. Und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst mir doch gerne auch einen Daumen hoch, also ein Like hier. Bewertet es gerne mit der vollen Punktzahl, mit 5 Sternen, damit auch andere diesen Podcast finden können und viele sich von diesem Podcast auch einiges mitnehmen können. Und ja, dann würde ich sagen, schnappt euch euren Laptop, packt eure Koffer und los geht's in eure Freiheit, in die virtuelle Assistenz oder ins digitale Nomadentum. Tschüss, ihr Lieben!